So, das Thema heute sollten ja stochastische Verkehrsmodelle sein. Und das Interessante ist, dass diese stochastischen Verkehrsmodelle an viel mehr Stellen interessant sind, als man erstmal denken würde, weil Verkehr halt nicht nur auf der Straße stattfindet, sondern Verkehr zum Beispiel auch zwischen Computern stattfindet, in Rechnersystemen, in Telefonnetzen, bei der Verteilung von Post und ist damit im Sinne von, dass man halt immer mal warten muss, bis man abgefertigt wird und dann wieder weitermachen kann. Ein Konzept, was ziemlich universell ist. Und ich habe als erstes an die Tafel gebracht etwas, was wir ein elementares Wartesystem nennen. Das besteht aus einer Schlange. Die ist hier angedeutet links. In der Schlange können zu einem Zeitpunkt zum Beispiel K Dinge warten, zum Beispiel Pakete im Internet, die an den nächsten Knotenpunkt verschoben werden sollen, oder Menschen, die am Postschalter warten. Und die hoffen halt bedient zu werden von einer Anzahl von Schaltern, die ich hier mal mit M angegeben habe. Natürlich ist es so, dass solche Wartesysteme ganz verschieden organisiert sein können. Das ist aber im Moment nicht unbedingt der Schwerpunkt. Deswegen habe ich jetzt einfach mal eins aufgemalt, wo nur eine Schlange vorhanden ist, wo sich dann immer der erste bedienen lassen kann an dem nächsten frei werdenden Schalter. Das ist auch ein ziemlich effektives System, wann immer sich das umsetzen lässt. Die Deutsche Bahn ist ja inzwischen auch auf den Trichter gekommen, dass sie in den meisten Reisezentren das jetzt so eingerichtet hat, dass man dann so eine Wartenummer zieht und dann immer an den nächsten frei werdenden Schalter rücken kann. Oder wo es nicht so richtig praktikabel ist, ist zum Beispiel im Supermarkt, weil man da vor der Bedienung schon seine Waren auf das Förderband tun muss. Das heißt, spätestens in dem Moment, wo man sich dann entscheidet, die Waren aufs Förderband zu legen, ist es schwierig, nochmal an eine andere Bedieneinheit zu wechseln. Wenn man das jetzt mit einem Fachbegriff bezeichnen will, ist das ein elementares Wartesystem First In, First Out, weil nämlich derjenige, der hier reingeht, kommt dann an den Anfang der Schlange und wird auch zuerst bedient und kann dann auch als erstes raus. First In, First Out. Das ist so für solche Systeme auch ganz normal. Das ist jetzt nicht irgendwas, das klingt so ein bisschen, als hätte ich jetzt so einen Fachbegriff benutzt für was selbstverständlich ist. Aber es gibt natürlich auch andere Systeme, wo man zum Beispiel immer nur an das rankommt, was gerade oben drauf liegt, was aber vielleicht zuletzt oben drauf gelegt worden ist. Na, dann ist das, was als letztes reingekommen ist, das, was als erstes wieder rausgeht. Und deswegen gibt es halt solche Unterscheidungen in verschiedene Wartesysteme. Jetzt ist es so, dass man solche Wartesysteme natürlich mit unterschiedlichen Zielen angucken kann. Zum Beispiel das Ziel der Kunden wäre, dass sie möglichst schnell wieder rauskommen. Und wenn man das ein bisschen mathematischer formulieren würde, wäre, dass die Verweilzeit der Kunden sich minimiert. Und unter Kunden können Sie sich natürlich auch Datenpakete vorstellen. Das kriegen Sie hin. Das ist die Sicht sozusagen des Nutzers des Systems. Geht man immer davon aus, dass als Mensch wartet man nicht gern. Und Zeit ist Geld. Jetzt ist es aber so, wenn ich jemand bin, dem dieser Laden zum Beispiel gehört, und der entscheidet, wie viele von diesen Schaltern besetzt sind. Die Person möchte natürlich eigentlich, dass die Schalter möglichst gut ausgelastet sind, weil ich, wenn ich einen an Schalter setze, der dann da nichts zu tun hat, habe ich davon Personalkosten, aber keine Einnahmen. Das heißt, von der anderen Seite gesehen wäre es eigentlich schön, wenn die Schalterauslastung maximal wäre. Das mit der Schalterauslastung maximal geht natürlich nur bis zu einer bestimmten Schranke. Also ich kann das nicht so naiv machen, wie zum Beispiel ich sage, ich besetze einfach nur einen Schalter, das ist sozusagen das Minimum an Besetzung. Dann schafft derjenige an dem Schalter natürlich über die Zeit des Tages auch nur so viel, wie er schaffen kann und damit gehen auch die Einnahmen zurück auf diese eine Person, was die halt leisten kann. Während wenn man da noch mehrere daneben setzt, kann man halt auch noch abschöpfen, was die alle leisten können Und sozusagen in diesem Hin und Her muss man dann das Optimum finden. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass diese zwei Ziele, dass ich möglichst schnell bedient werden möchte, aber derjenige, der den Laden hat, darauf sieht, dass möglichst alle Kassen oder alle Schalter die ganze Zeit was zu tun haben, die stehen sich so ein bisschen entgegen. Also man kann das wahrscheinlich nicht gleichzeitig erfüllen. Das ist ein Widerspruch. Obwohl das da ein Widerspruch ist, gibt es natürlich viele damit verbundene interessante Fragen. Und die erste Frage wäre zum Beispiel, wie kann man denn modellieren, in welcher Form Kunden den Laden betreten, um behandelt, würde ich jetzt schon sagen, um bedient zu werden. Ich meine, das ist natürlich auch für eine Arztpraxis, wenn man so eine Notfallsprechstunde hat, wo man halt im Vorhinein keine Termine macht, dann weiß man mitunter vorher auch nicht so, wie jetzt die Patienten eintreffen. Und auch wenn man Daten im Internet verschickt, dann hat man zwar bestimmte Erfahrungswerte, aber für konkrete, also es ist sozusagen immer nur übers Mittel oder über eine bestimmte stochastische Verteilung hat man solche Informationen, aber nicht für den konkreten Moment. Das heißt, es wäre eigentlich ganz schön, Wissen zu haben, oder ein Modell könnte man das auch nennen, über das wahrscheinliche Eintreffen von Kunden. Weil das ist im Moment auch so das Gefühl, dass ich das am schwersten naiv fassen kann. Weil der zweite Aspekt ist ja dann, wie lange dauert das, dass sie an den Schaltern fertig werden. Da kann ich mir halt vorstellen, dass ich schon relativ weit komme, wenn ich einfach über eine längere Zeit gucke, was wollen die Kunden an den Schaltern erledigen. Messe die Zeiten, teile das durch die Zahl der Kunden, dann habe ich erstmal so einen Mittelwert, mit dem ich schon relativ weit komme. Da muss ich vielleicht nicht so viel Aufwand betreiben. Aber ein Modell zu haben, in welcher zeitlichen Abfolge die Kunden in das System eintreten, das wäre eigentlich ganz schön. Dafür brauchen wir ein statistisches Modell. Das ist im Prinzip auch eine Entscheidung schon, dass wir ein statistisches nehmen. Aber ich glaube, da muss ich nicht viel Reklame für machen, weil das was so mit Wahrscheinlichkeiten zu tun hat. Und höchstwahrscheinlich ist es natürlich nicht irgendwie genau ein Modell, weil es verschiedene Situationen geben kann. Also wird es wahrscheinlich irgendwie ein Modell sein, was über einen Parameter anpassbar ist an die konkrete Situation. Deswegen schreibe ich jetzt mal hin, ein statistisches Modell mit Parameter. Und wenn ich ganz ehrlich bin, dann müsste ich das wahrscheinlich sogar in die Mehrzahl setzen. Ich mache das mal so in Klammern, also mit Parametern. Weil natürlich das einfachste Modell wird erstmal so gestrickt sein, dass ich es wieder mit einem Parameter versuche. Es ist auch am einfachsten zu steuern und zu verstehen, was der Parameter sozusagen macht. Aber immer wenn ich dann sehr konkrete Situationen genauer modellieren will, dann ist häufig ein Parameter nicht genug und es treten dann mehrere Parameter zusammen, um das zu beschreiben. Aber so kompliziert machen wir es heute nicht. Uns reicht erstmal ein Parameter. Genau, und wenn ich das Modell habe, wäre mein Ziel zu schätzen, wie viele Schalter ich brauche. Weil ich dann sozusagen sagen kann, was weiß ich, morgens um 10 treffen in der halben Stunde zwischen um 10 und 10:30 normalerweise 6 Leute ein. Die brauchen so und so lange an meinem Schalter, dann wäre es ganz gut, wenn so und so viele davon besetzt sind. So ist das gemeint. So, jetzt machen wir das mal ein kleines bisschen konkreter. Also ich meine, erstmal so ein allgemeines Modell für Ordnung im Kopf ist ja mal ganz gut, aber dann muss man auch mal gucken, was das konkret bedeuten kann. Und ein Beispiel, was mir sehr gut gefällt, ist das Beispiel Warten auf den Bus. Nicht, dass ich gerne auf den Bus warte, aber das Beispiel ist einfach sehr schön. Und wir werden das mal an verschiedenen Szenarien durchspielen. Der Fall 1 sieht so aus, dass ich weiß, dass pünktlich alle 15 Minuten ein Bus kommt. Also pünktlich alle 15 Minuten ein Bus. Und die Frage ist jetzt, wie lang ist die durchschnittliche Wartezeit? Ich schreibe mal das Durchschnittszeichen, damit ich nicht so lange Wörter an die Tafel schreiben muss. Und sollte vielleicht noch ein Fragezeichen dahinter machen, damit wir dann auch in einer halben Minute noch wissen, dass wir die beantworten wollen, die Frage. Was denken Sie, wie lange ist diese durchschnittliche Wartezeit? Ja. 7,5 Minuten, ja. Das kann man sich auch ganz gut veranschaulichen. Ich mache einfach mal hier so eine volle Stunde und trage da rein Viertelstunden ein. Ich verzichte jetzt mal drauf, das zu beschriften. Und dann hat man sozusagen die Möglichkeit, einmal in dieser Viertelstunde oder in dieser Viertelstunde oder in dieser irgendwann anzukommen. Und jeweils verteilt sich das ja gleichmäßig über die Viertelstunde. Und damit ist die durchschnittliche Wartezeit genau die Hälfte davon, nämlich 7,5 Minuten. Das sind auch so Aufgaben, also ich will nicht immer so für Sie sprechen, aber da sind wir irgendwie auch so dran gewöhnt, dass man die fast aus dem Bauch so beantworten kann. Das ist so eine Erwartungshaltung und ist an der Stelle auch tatsächlich zutreffend. So, wenn wir jetzt mal ein bisschen davon abgehen und sagen, die sind nicht so ganz pünktlich, die Busse, sondern das verteilt sich so, also nach wie vor 4 Busse. Aber der erste kommt erst nach 20 Minuten, der nächste nach 30, dann nach 50 und der erste kam zur vollen Stunde. Das setzt mal gleich schon mit dem Bild an. Vorhin habe ich es erst verbal geschrieben und dann das Bild gemacht. Und die Frage ist wieder die Wartezeit im Durchschnitt. Wie kann man sich das überlegen? Ja, wir haben 2 Intervalle, wo das 20 Minuten dauert, ehe der Bus kommt, und 2 Intervalle, da dauert es nur 10 Minuten. Ja? Das heißt, Sie würden jetzt rechnen 20 plus 10 plus 20 plus 10 und das durch 4? Das sind 20. Das sind 10. Das sind 20 und das sind wieder 10 als Abstand.
Ich meine, ich hätte die durchschnittliche Dauer genommen.
Genau, also hier 10, hier 5, hier 10, hier 5. Jetzt habe ich es verstanden. Und das wollen Sie durch 4 teilen?
Ja, nee.
Genau. Was haben wir da? Das ist 30 durch 4. Das sind 15, das sind auch 7,5. Das wäre dasselbe wie oben. Kann das stimmen? Gibt es vielleicht noch andere Meinungen dazu? Entschuldigung, ich will nicht im Weg stehen. Stimmt leider nicht. Nee. Aber das ist sozusagen die Antwort, die unser Bauch uns auch gibt, ne? Dass wir sagen, das macht eigentlich gar nicht so einen großen Unterschied. Ja? Ja, das ist sozusagen genau die Idee. Auch wenn das jetzt noch keine richtige Rechenvorschrift ist. Der Punkt ist nämlich, wir müssen reinrechnen in unser Modell, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir auf so eine lange Warteperiode treffen, ist doppelt so groß, wie auf, dass wir die kurze treffen, weil die einfach doppelt so lang ist, ne? Das heißt, in 2/3 der Fälle werden wir entweder hier oder hier ankommen, müssen dann 10 Minuten warten. Also in 2/3 der Fälle sind es 10 Minuten. Und nur in 1/3 der Fälle haben wir Glück, dass wir auf diese kurze Warteperiode treffen, wo wir nur 5 Minuten zu warten brauchen. Das heißt, also je nachdem, wie man das jetzt rechnen möchte, könnten wir zum Beispiel 2/3 mal 10 plus 1/3 mal 5 durch 3 rechnen, durch 3 rechnen. Sorry. Jedenfalls kommt dann in der Wichtung raus, dass es natürlich mehr zu den 10 Minuten zieht als die 7,5, die in der Gleichverteilung der Fall gewesen wären. Und raus kommt dann 8,3 Periode Minuten. Ja. Und das Beispiel ist natürlich auch genauso gewählt, dass man sich das noch elementar überlegen kann, aber schon feststellt, dass man diesen einen Schritt, dass man auch noch berücksichtigen muss, dass diese längeren Perioden die wahrscheinlicheren sind, wann man an der Bushaltestelle ankommt, dass man das mit in das System reinrechnen muss. Und wenn man das einmal hat, ist das, glaube ich, auch ziemlich schnell nachvollziehbar, dass man das dann so gewichten muss. So, in Wirklichkeit ist es natürlich so, also ich meine klar, in der perfekten Welt würden die Busse einfach kommen und man würde dann auch nach dem Fahrplan hingehen und gar nicht warten. mit der Information, dass der Bus zum Beispiel alle 10 Minuten kommt, würde man sich den Fahrplan vielleicht tatsächlich nicht mehr merken, sondern einfach irgendwann hinkommen und dann ungefähr 5 Minuten warten. Aber dadurch, dass die meisten Verkehrsmittel, auf die wir da warten würden, wie hier der Bus oder die Straßenbahn, irgendwie auch am Straßenverkehr teilnehmen, können die den Fahrplan nicht immer genau einhalten. Deswegen ist jetzt mein dritter Vorschlag, den ich jetzt mal hier Fall 3 nenne. Die Busse kommen unregelmäßig. Ich werde dann gleich noch sagen, wie ich das mit dem unregelmäßig meine. Aber wir halten daran fest, dass es 4 pro Stunde sind. Und damit wir das modellieren können, brauchen wir im Prinzip jetzt eine Variable für diese 20, 10 Minuten oder diese 15 Minuten, die wir hier am Anfang hatten, für die Zeit zwischen den Bussen oder für die Wartezeit zwischen den Bussen. Das heißt, ich nehme das jetzt mal groß T, weil das auch was mit Zeit zu tun hat, T zwischen den Bussen. Das ist unsere Zufallsvariable. Und wir brauchen eine, also was wir gerne hätten, das Ziel, ist eine gute Näherung, weil wir können nicht erwarten, dass wir das ganz genau beschreiben können, aber eine gute Näherung für solche Prozesse. Und jetzt so, wie ich das angeschrieben habe, ist das nicht so einfach. Also ich meine, das ist immer nur mit dem Vorwissen. Wenn man gewisses Vorwissen in Statistik hat, ist es relativ klar, welche Verteilung man da nehmen muss. Aber ohne Vorwissen, finde ich, ist es extrem schwierig, das irgendwie zu fassen zu kriegen. Weil hier hat man sozusagen so Verhältnisse, mit denen man arbeiten kann und sich das überlegen kann. Während ich sage, die kommen jetzt unregelmäßig und ich habe da irgendwie so einen Prozess, wo das zu jedem beliebigen Zeitpunkt ankommen kann, habe ich nicht sofort eine Idee, wie ich das modellieren sollte. Aber ich habe Ihnen natürlich eine Idee vorbereitet. Und diese vorbereitete Idee würde jetzt mal vorschlagen, dass wir uns für den Moment davon trennen, uns die Zeit als kontinuierlich vorzustellen, sondern es reicht uns vielleicht, die Minuten im Minutentakt zu gucken, ob ein Bus angekommen ist. Also wir nehmen, ich schreibe das mal hin als Idee, Zeit diskret aufteilen. Oder man kann das auch nennen, Zeit diskret abtasten. Das wäre dann so eine Ingenieursvariante, weil ich gucke sozusagen immer nach einer Minute hin, ist der Bus jetzt angekommen oder nicht. Diskret aufteilen oder auffassen, das ist im Prinzip für mein Modell alles dasselbe. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, wie wahrscheinlich ist es? Also ich frage nach der Wahrscheinlichkeit, dass der Bus nach K Minuten ankommt. Und ich schreibe jetzt einfach mal, dass ein Bus und nicht der Bus nach K Minuten ankommt. Und ich werde den Prozess auch so beschreiben, dass ich sozusagen immer nur auf den nächsten warte. Und dann starte ich mein System wieder neu und warte wieder auf den nächsten und gucke an, wie das ist. Die mathematische Schreibweise, sozusagen in einer Art Abkürzung, ist immer dieses große P. Das steht für die Wahrscheinlichkeit von Probability, wahrscheinlich von dem lateinischen Wort, von wo auch das Probability herkommt. Und ich frage mich halt, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass meine Wartezeit, groß T, gerade gleich K Minuten ist. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, wie man das sich überlegen kann, wie groß das sein wird. Also im Prinzip sage ich mir, dass ich 4 Busse pro Stunde habe. Wenn ich das umlege, habe ich sozusagen ein 1/15 Wahrscheinlichkeit, dass ein Bus gerade kommt. Ja? Ich schreibe das jetzt einfach mal so hin. Das führt auf 1/15, ohne die Rechenvorschrift dafür anzugeben. Es ist, alle 15 Minuten kommt im Schnitt ein Bus. Da haben wir natürlich fast alle Informationen weggeschmissen, wenn wir es wieder so rechnen, weil das klingt dann wieder so, als wäre das tatsächlich so, was ja nicht der Fall ist. Wir sagen, es kommt unregelmäßig. Das heißt, wenn ich hinschaue, nach einer Minute, nach der nächsten Minute, nach der nächsten Minute, dann muss ich sozusagen, damit ich bei K ankomme, für alle Werte, die kleiner als K sind, darf kein Bus angekommen sein. Das heißt, wenn ich das jetzt mal als P, als Wahrscheinlichkeit nehme, dafür, dass Busse ankommen, ist K minus 1 mal kein Bus gekommen. Das ist gerade das Ereignis mit der Wahrscheinlichkeit 1 minus P. Ja, weil es gibt ja nur zwei Ereignisse. Ein Bus kommt nicht. Alles zusammen ist ein vollständiges System von Ereignissen und diese müssen sich in der Wahrscheinlichkeit immer zu 1 ergänzen. Sonst lebt man nicht mehr in unserer Welt, sondern in irgendeinem Paralleluniversum. Und in dem Kartenmoment ist sozusagen der Bus angekommen. Das heißt, da gibt es nochmal ein 1/15 dran multipliziert. Das ist jetzt für unseren Fall. Und ich kann mir das sozusagen nach einer Minute angucken, nach zwei Minuten und so weiter. Und im Prinzip, das Modell selber würde zulassen, dass ich das bis unendlich gehen lasse. In Wirklichkeit würde ich hier wahrscheinlich dann immer stoppen, zum Beispiel bei 60. Oder wahrscheinlich sogar schon muss ich bei 57 stoppen, weil ich muss ja noch Platz für die anderen drei Busse haben, die auch noch in der Stunde ankommen sollen. Der Hintergedanke, also diese Art von Überlegung ist ja so eine Standardüberlegung, weshalb Sie mir jetzt auch gerade so leicht folgen können im Kopf. Das ist im Prinzip nichts anderes als diese Münzwurf-Experimente. Also ich habe entweder 0 oder 1 und das kann ich halt wiederholen. Und eins von diesen beiden kriegt dann halt eine Wahrscheinlichkeit zugeordnet. Beim Münzwurf wäre es jetzt 1/2, weil ich nur diese zwei Ereignisse habe. In unserem Fall ist halt das Ereignis, dass der Bus kommt, eins, was sehr viel seltener ist, als dass kein Bus kommt. Deswegen hat das die Wahrscheinlichkeit 1/15 und dass kein Bus kommt, hat dann 1 minus 1/15. Vielleicht sollte ich das mal aufschreiben, weil das auch so ein Fremdwort ist. Also das nennt sich Bernoulli-Experiment, weil das einer von den Herren mit dem Nachnamen Bernoulli mal so formuliert hat. Und die allgemeine Formel dafür wäre, dass ich den Parameter, den ich schätzen will, dass er gerade den Wert k annimmt, ist halt die Wahrscheinlichkeit dafür, dass das Ereignis eintrifft und k minus 1 mal nicht eingetreten ist. So, das heißt, ich habe jetzt an der Tafel das nochmal andersrum aufgeschrieben, als ich es vorhin schon begründet hatte, weil ich mit unseren Zahlen so gerechnet hatte, dass ich genau so argumentiert habe, dass das erfüllt sein muss. Gut, damit kann man eigentlich schon ein bisschen hantieren, weil die Formel nicht so schwierig ist. Ich meine, die ist natürlich nicht so schön auszuwerten, weil wir hier diesen Exponenten haben. Aber ansonsten ist sie von der Struktur her eigentlich ganz gut zu verstehen. Und ich verstehe die Tafel wieder nicht hier. So, was ich jetzt gerne möchte ist, ich möchte gerne schauen, jetzt habe ich ja sozusagen nur hingeguckt, die Wahrscheinlichkeit dafür, dass der Bus nach 10 Minuten ankommt, kann ich jetzt ausrechnen mit 1/15. Wird multipliziert mit 1 minus 1/15 hoch 9. So, das ist zwar schon eine Information, aber keine Information, wie jetzt diese Wartezeit im Durchschnitt ist. Dafür ist es sehr günstig, sich die Verteilungsfunktion anzugucken. Die guckt nämlich, die summiert sozusagen über diese Wahrscheinlichkeiten auf. So, schreibe ich erstmal Verteilungsfunktion. Und die wird traditionell mit einem großen F abgekürzt. Und ich gucke mal die Verteilungsfunktion an von 0 bis k und messe die Wahrscheinlichkeit dafür, dass meine Wartezeit unter k bleibt beziehungsweise gleich k ist. Ja, ich summiere sozusagen über alle Zustände, die bis k vorliegen können, die Wahrscheinlichkeiten auf. Weil das ja alles Ereignisse sind, die so unterschiedliche Ereignisse sind, die ich dann so zusammensetzen kann. So, wie kann ich das machen? Da muss ich natürlich summieren über diese Wahrscheinlichkeiten. und muss dann noch die Wartezeit dran. Nee, erstmal nur über die Wahrscheinlichkeiten summieren. Also k gleich 1. Das ist jetzt sehr schön. Da habe ich denselben Laufindex gewählt wie den Wert, bis zu dem ich will. P mal 1 minus p hoch l. So, und ich hoffe, das l und das k kann man gut unterscheiden, so wie ich es geschrieben habe. Das Gute ist, vielleicht, wir summieren ja nur über das L hier, das heißt, das P kann ich ausklammern und habe dann hier eine Summe von L gleich 1 bis K über 1 minus P hoch L. Das heißt, ich habe einmal 1 minus P, dann habe ich 1 minus P Quadrat, 1 minus p hoch 3 und so weiter. Jeder nachfolgende Summand hat immer eine Potenz von dem 1 minus p mehr. Und das nennen wir geometrische Reihe oder geometrische Summe, weil der Begriff Reihe ist meistens dafür reserviert, dass ich das hier auch nicht bei k stoppe, sondern bis unendlich gehen lasse. Was wir aber hier nicht machen wollen. Das Schöne ist, dass wir für die geometrische Summe tatsächlich eine Formel haben. Und zwar ist die Summe über Q hoch L, hatte ich hier als Laufinsatz, 1 bis K, ist 1 minus Q hoch K plus 1 geteilt durch 1 minus Q. Das ist immer so diese Formel, wie man das traditionell aufschreibt mit dem Q, wo schon drinnen verschlüsselt ist, dass das ein Faktor ist, der in der Formel vorkommt. Unser Q ist jetzt gerade 1 minus P. Das heißt, das Ergebnis hiervon ist das P, das schreibe ich erstmal nur ab. Und dann haben wir hier stehen 1 minus P hoch K plus 1. Geteilt durch 1 minus 1 minus p. Und diese Überlegung, die ich hier drunter geschrieben habe, die wische ich mal weg. Das war ja nur, damit Sie ein bisschen ein besseres inneres Bild davon haben, was ich hier eigentlich mit meiner Formel abkürzen will. Jetzt sehen Sie hier, wenn ich hier rechne 1 minus 1, das geht natürlich weg und minus minus p ist plus p. Das heißt, hier in diesem etwas komplizierten Nenner bleibt eigentlich nur ein P übrig, was ich gegen dieses P hier rauskürzen kann. Ja, jetzt habe ich nicht gut getroffen hier, das P so. So, ich habe jetzt noch einen Fehler gemacht, und zwar habe ich meine Formel von da unten falsch abgeschrieben. Ich multipliziere ja immer nur bis L minus 1, weil ich ja insgesamt auf L kommen muss. Hier ist also auch ein L minus 1 und das heißt, hier ist dann insgesamt nur ein K. Und dann stimmt das auch wieder mit dem überein, was ich mir zu Hause aufgeschrieben hatte. Das heißt, das Endergebnis dieser Verteilungsfunktion, die die Wahrscheinlichkeiten aufsummiert, ist also 1 minus P hoch K. Das können wir dann später noch gebrauchen. Das nächste, was uns interessiert, ist die erwartete Wartezeit. Das ist leider ein bisschen doppelt gemoppelt, lässt sich aber nicht vermeiden, weil das mit diesem Erwartungswert ein feststehender Begriff ist. Die wird abgekürzt mit so einem großen E. Manchmal wird es auch noch so mit so einem doppelten Strich geschrieben. Und das ist im Prinzip eine Fortschreibung in den statistischen Modellen von Mittelwert. Also das, was hier im Prinzip relativ einfach auszurechnen war, so eine Art Mittelwert von den Wartezeiten. Und auch in dem zweiten Fall noch auszurechnen war, indem wir es halt einfach entsprechend gewichten mit der Wahrscheinlichkeitsverteilung, kann man dann übertragen auf die Prozesse, die halt einfach diese Eigenschaft haben, dass die Annahme von jedem Zwischenwert durch diese geometrische Verteilung gegeben ist oder durch irgendeine andere Verteilung genauso. durch den sogenannten Erwartungswert. Und da gibt es halt wieder, was für eine Wartezeit ich im Mittel erwarte. Und im Prinzip, ich möchte jetzt ein bisschen vermeiden, ich werde die Formel auch noch dafür angeben. Mache ich einfach erstmal ist gleich Fragezeichen. Und wie kann man das ausrechnen? Also der Erwartungswert, der guckt sich sowas Ähnliches an wie die Verteilungsfunktion, nur dass ich dann zu den entsprechenden Wahrscheinlichkeiten, die ich aufsummiert habe, also immer p mal 1 minus p hoch k minus 1, gucke ich mir jetzt an. Wenn ich eine Minute gewartet habe, wenn ich 2 Minuten gewartet habe, wenn ich 3 Minuten gewartet habe, nehme ich sozusagen diese Wartezeit und 5 und 100 mit der Wahrscheinlichkeit multipliziert. Das ist dasselbe Prinzip, was wir hier unten gemacht haben, als wir das gewichtet haben, nur jetzt übertragen. Und damit sieht die Formel ein kleines bisschen komplexer aus, aber macht eigentlich genau dasselbe. Und ich gehe jetzt los von 1. Und bei den Wahrscheinlichkeiten ist es eben so, dass ich nicht aufhöre, mir das anzugucken, sondern bis unendlich gehe. Und das ist im Prinzip auch einer der Schritte, weshalb das mit der Theorie zur Wahrscheinlichkeitstheorie immer so ein bisschen analytische Vorbereitung braucht, damit man dann sauber mit den Sachen umgehen kann, während die Ideen dahinter meistens relativ leicht übertragbar sind aus den täglichen Anwendungen. Jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, wie man das hier ausrechnen soll. So ganz direkt ist das auch gar nicht möglich, aber wir können einen kleinen Trick machen. Wir können uns nämlich überlegen, also als erstes können wir uns überlegen, wenn wir jetzt hier statt k, oder ich hätte gerne hier nicht k minus 1, sondern k, und muss dann im Prinzip alle k so abändern, dass das hinkommt. Das heißt, ich fange meine Summe schon bei 0 an. Und das ist natürlich jetzt nicht dasselbe k, aber ist wieder der Parameter, über den ich zählen möchte. Dann muss ich hier k plus 1 nehmen, damit das wieder stimmt. Und das bleibt gleich. Und der Exponent ist jetzt k, so wollte ich das verschieben. Und unendlich zuckt sich natürlich sowieso nicht. Wenn ich jetzt den Parameter 1 verschoben habe, muss ich trotzdem bis unendlich gehen. Das Schöne an dieser Art, das aufzuschreiben, ist, dass ich jetzt hier raus schon wieder einen Erwartungswert abtrennen kann, also nach dieser Definition hier. Ich schreibe mal das Endergebnis hin und dann sehen Sie, dass das stimmt. Ich kann nämlich 1 minus p einmal ausklammern. Dann bin ich hier wieder bei k minus 1. Habe dann einmal den Erwartungswert, so wie er hier oben definiert ist. Und noch eine Summe, bei der ich ausrechnen kann, dass sie 1 ist. Ja, weil ich sozusagen für den Erwartungswert kann ich nur das k mal p, 1 minus p hoch k nehmen und dann bleibt mir noch einmal das hier übrig. Und da muss ich dann wieder mit unserer Formel hier für die geometrische Reihe arbeiten. Nur dass, wenn das bis unendlich geht, dann müsste ich hier sozusagen q hoch unendlich rechnen. Und wenn das eine Zahl ist, die kleiner ist als 1, dann wird die dadurch, dass ich die immer wieder mit sich selbst multipliziere, immer kleiner, ne? Also wenn Sie zum Beispiel 0,1 haben, 0,1 Quadrat ist 0,01, dann haben Sie 0,001, 0,0001 und so weiter. Das heißt, das geht immer gegen 0. Und deswegen kriegen Sie hier raus, dass das gerade 1 durch 1 minus q ist. Und hier ist im Prinzip auch gerade wieder der entsprechende Faktor davor, dass das in Summe oder im Produkt an der Stelle, in Summe meint jetzt summa summarum, als Produkt gerade die 1 ergibt. Und das ist ganz prima, weil wir jetzt gar nicht, also außer dass wir einmal diese unendliche geometrische Reihe anwenden mussten, nur für so einen kleinen Teil davon, können wir das jetzt natürlich umstellen. Wenn der Erwartungswert von t gleich 1 minus p mal dem Erwartungs-t ist plus 1, dann folgt daraus, dass der Erwartungswert von t gerade 1 durch p ist. Und in unserem Fall, wenn wir uns wieder auf die Busse besinnen, würde das jetzt bedeuten, 1 durch P ist genau diese 15 Minuten. Einfach um diese Zahl nochmal zu erden. So, vielleicht ist es ganz gut, jetzt stehen schon so viele Sachen an der Tafel, dass ich das mal hervorhebe, also dieser Erwartungswert von unserer geometrischen Verteilung ist 1 durch P und die Verteilungsfunktion ist 1 minus P hoch K. Das sieht eigentlich schon ganz vielversprechend aus, was man jetzt noch nicht unbedingt sieht, aber was wir uns gleich angucken werden, ist die Tatsache, dass die geometrische Verteilung noch eine andere wichtige Eigenschaft hat. Die hat nämlich kein Gedächtnis. Ich schreibe das erstmal an. Die geometrische Verteilung hat kein Gedächtnis. Ich weiß nicht, wie das jetzt auf Sie wirkt. Sicherlich so ein bisschen mystisch, was das eigentlich soll. Aber das ist eine ziemlich tiefliegende Frage. Wenn ich jetzt auf den Bus warte, hat das zum Beispiel einen Einfluss darauf, wann der Bus kommt, wie die Busse vorher eingetroffen sind. Also sprich, wenn ich zum Beispiel jetzt hier in dem letzten Viertel der Stunde komme und ich hätte irgendwelche Informationen, wie die Busse hier vorher eingetroffen sind, könnte ich mir dann davon ableiten, wie sich vielleicht meine Wartezeit in Abhängigkeit davon ändert, anpasst. Oder einfach in der Formel würde sich das so ausdrücken, dass meine Formel für diese endgültige Wartezeit irgendwie in Abhängigkeit von Ereignissen wäre, die vorher gewesen sind. Und Sie hören schon an meinem Rumstottern, das irgendwie einigermaßen sauber in Worte zu bringen, das würde sich auch extrem schwer in Formeln kleiden lassen. Das heißt, die Tatsache, dass die geometrische Verteilung kein Gedächtnis hat, ist für das Modell eine sehr gute Eigenschaft, weil das Modell dadurch einfacher wird, so einfach, wie man es überhaupt hinkriegen kann. Also das ist das einfachste Modell. Und es ist auch tatsächlich so, dass fast alle Modellierungen von mehreren Ereignissen immer voraussetzen, dass diese Ereignisse unabhängig voneinander sind. Also das ist immer so dieses berühmte Beispiel, damit kein Terrorist eine Bombe im Flugzeug hat, nehme ich eine Bombe mit, weil dann die Wahrscheinlichkeit, dass noch einer eine Bombe hat, so klein ist. Ist natürlich totaler Quatsch, weil dass da zwei Leute eine Bombe mit ins Flugzeug nehmen, diese zwei Ereignisse sind komplett unabhängig voneinander. Das heißt, durch meine Bombe mitnehmen kann ich überhaupt keinen Einfluss drauf nehmen, dass jemand anders keine Bombe mit hat. Und insofern ist dieses, dass kein Gedächtnis hat, also dass das Eintreffen von dem nächsten Bus eigentlich komplett unabhängig davon ist, was vorher gelaufen ist, in gewissen Grenzen, weil wir ja immer noch an die Tatsache glauben, in Anführungszeichen, dass im Schnitt vier Busse pro Stunde kommen. Also diese Information, die schmeißt man nicht weg. Aber wie die jetzt genau kommen, das wollen wir gar nicht so genau in dem Modell einbringen. Einfachstes Modell. Nein, nicht gleich in einer Mehrzahl setzen. Vielleicht mal als Formel aufgeschrieben. Das heißt, wenn ich mir die Wahrscheinlichkeit angucke, dass meine Wartezeit k plus n ist. Ja, also wir hatten uns jetzt immer angeschaut, dass die Wartezeit gerade k Minuten ist. Und ich gucke mir halt jetzt irgendwie 17 Minuten an, die ich mir vorstellen kann als 12 plus 3 zum Beispiel. Unter dem Vorwissen und in der Wahrscheinlichkeitstheorie würde das heißen, unter der Bedingung, dass, also eine bedingte Wahrscheinlichkeit, dass ich weiß, dass ich auf alle Fälle schon länger als k Minuten gewartet habe. Das ist ja eine zusätzliche Information, die das Resultat normalerweise präziser macht. Dann hilft mir das gar nichts, weil das Ergebnis ist einfach, dass die Wahrscheinlichkeit genauso ist, als hätte ich diese Information nicht. Ist nämlich gerade n. Das heißt hier, dieses zusätzliche Schwänzchen, auf das ich aus bin, bestimmt eigentlich den ganzen Prozess. Ja, dieses N hier. Und das ist im Prinzip auch, was dann so an der Haltestelle passiert, wenn ich mir sage, jetzt habe ich schon 15 Minuten gewartet und es sollen noch alle 15 Minuten im Bus kommen. Da muss doch jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass er kommt, die muss doch jetzt immer größer werden. Das stimmt einfach nicht, ja, weil sozusagen jede Minute wieder neu ausgewürfelt wird, ob der jetzt kommt oder nicht. Erst wenn ich dann sozusagen lange genug gewartet habe, dass alle unwahrscheinlich, also alle Wahrscheinlichkeiten aufgebraucht sind, dass kein Bus kommt, dann wird mit Sicherheit einer kommen. Aber zwischendurch hilft mir das überhaupt nichts. So ein bisschen paradox, insbesondere, oder ich mache das mal als Bemerkung dazu, insbesondere heißt das auch was bisschen Putziges, wenn ich an die Bushaltestelle komme, dann ist ja der Erwartungswert, dass in 15 Minuten ein Bus kommt. Also erstens, habe ich jetzt schon geschrieben, also A, in der nächste Bus kommt in etwa 15 Minuten. Das ist jetzt sozusagen eine alltagssprachliche Umschreibung dafür, dass der Erwartungswert 1 durch P ist und für P gleich 1/15 komme ich dann auf 15 Minuten. So, das ist noch okay, damit haben wir schon gerechnet und haben uns dran gewöhnt. Aber das heißt auch, wenn ich an die Haltestelle komme und sehe, da schaut jemand aus dem Fenster und ich frage, wann ist denn der letzte Bus gefahren, dann ist der Erwartungswert, dass das auch 15 Minuten her ist. Also der letzte Bus ist vor etwa 15 Minuten gefahren. So, wenn man sich das so überlegt, dann klingt das absolut unplausibel, weil das ja bedeuten würde, dass die Wartezeitperiode insgesamt 30 Minuten wird und ich ja eigentlich davon ausgehe, dass das zwar nicht exakt auf 15 Minuten verteilt ist, sondern mit so ein bisschen Streuung um diese 15 Minuten, aber jedenfalls nicht so, dass zu jedem beliebigen Zeitpunkt, wo ich hingehe, dieses Intervall, dass kein Bus kommt, 30 Minuten lang ist. Und deswegen nennt man das auch gerne Paradox. Und weil das was mit Wartezeiten zu tun hat, nennt man das Wartezeitparadox. Solche Paradoxien sind ja dafür da, um sich zu überlegen, warum sozusagen unser Bauchgefühl für die Situation sich reibt an was, was wir ausgerechnet haben. Weil das meistens was darüber aussagt, was an unserem Bauchgefühl oder an unserer Intuition nicht stimmt. Also wo wir irgendwie so geheime Annahmen über was machen, die in unserem richtigen irgendwie objektiven Modell so nicht drin sind. Und da müssen wir entweder das Modell vielleicht anpassen, weil unsere Intuition gar nicht so schlecht ist, oder verstehen, warum das im Modell so ist, dass tatsächlich sich diese Wartezeiten auf so eine paradox lange Strecke ergänzen können. Ich möchte da auch später nochmal drauf zurückkommen und gucken uns das mal an, woran das liegt. Ich möchte aber mit der Bemerkung weitermachen. Diese Eigenschaft, dass die geometrische Verteilung kein Gedächtnis hat, das gibt's auch nochmal in anderer Form als sogenannte Markov-Eigenschaft. Also Markov ist einer, der viel für die Entwicklung der stochastischen Prozesse getan hat, indem er ein paar sehr schöne aufgeräumte Modelle entwickelt hat, mit denen man sehr viel machen kann. Und die Markov-Eigenschaft sagt, dass die Vergangenheit keine Auswirkung auf die Zukunft hat. Und das ist im Prinzip genau das, was ich auch oben versucht habe zu sagen, dass das eigentlich erstmal eine gute Annahme ist, wenn ich nicht weitergehende Informationen habe. Das heißt, in dem Modell, was diese Markov-Eigenschaft hat, hängt der nächste Schritt des Modells, die Entwicklung, wenn man sich das als zeitliche Entwicklung vorstellen will, nur davon ab, wie im Moment der Zustand ist. Nicht, wie ich in den Zustand reingekommen bin. So, für uns Menschen ist das, glaube ich, nicht so ein gutes Modell, weil wir dann auch häufig mit Emotionen in eine Situation reingehen. Ja? 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 Das ist jetzt einfach so eine Aufteilung von von Zeiten. Also ich guck mal, ich sag mal sozusagen, ich habe jetzt schon 10 Minuten gewartet. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Wartezeit, dass ich jetzt nur noch 5 Minuten zu warten brauche? Und die ist genauso groß, wie wenn ich am Anfang gekommen wäre und 5 Minuten zu warten. Das ist das, was da steht. Ja, das ist schön, dass Sie fragen, weil ich finde, diese Formeln sind wunderbar, wenn man an die gewöhnt ist. Und die sind furchtbar, wenn man sich immer erst wieder überlegen muss, was die bedeuten. Aber dann später, wenn man mit denen rechnen will, ist es natürlich viel einfacher, als mit langen Worten irgendwas zu versuchen, auszudrücken und abzuleiten. Das geht viel besser mit Formeln. Aber dafür muss man die Formeln erst verstehen können. Okay. Genau, also das ist im Prinzip, ich will nicht sagen dasselbe, aber es von der intrinsischen Bedeutung für die Modellierung von zufallsbehafteten Prozessen dasselbe. Ja? Also wenn ich wissen will, wo geht's hin, ist nur entscheidend, wie jetzt im Moment die Situation ist, nicht wie ich zu dieser Situation hingekommen bin. So, und ich habe noch eine dritte Bemerkung, die jetzt für mich auch das weitere Rechnen ein bisschen vereinfacht. Drittens, als wir angefangen haben, uns ein Modell zurechtzulegen, was für die Busse irgendwie tauglich ist, habe ich ja vorgeschlagen, wir stellen uns das einfach in Einzelminuten aufgeteilt vor, weil wir dann einfach so pro Minute hingucken können. Und da haben wir auch so ein Bauchgefühl, dass das mit der geometrischen Verteilung gar nicht so schlecht ist. Aber in Wirklichkeit ist es natürlich schon ein zeitkontinuierlicher Prozess. Und zum Glück gibt es auch einen Prozess, der im Prinzip so eine Art Grenzwert ist dafür, wenn ich diese Abtastzeit unendlich klein werden lasse. Also von diesem Diskreten doch wieder auf so einen kontinuierlichen Prozess gehe. Und das ist die Exponentialverteilung. Und ich schreibe mal hin, das kontinuierliche Pendant oder kontinuierliche Entsprechung. Also kontinuierlich ist jetzt hier gemeint als Gegensatz zu diskret. Ne? Diskret ist, ich gucke immer im bestimmten Abstand hin. Und kontinuierlich heißt, das verläuft ohne Lücke. Kontinuierliche Entsprechung der geometrischen Verteilung ist die Exponentialverteilung. Und kann ich auch aufschreiben. Das ist nämlich die Wahrscheinlichkeit dafür, dass meine Wartezeit länger ist als ein bestimmter Zeitpunkt t, der dann als Variable in dem Prozess drin steckt, lässt sich berechnen als Exponentialfunktion hoch minus Lambda mal t. Und dieses Lambda ist dann der entsprechende Parameter in meinem Prozess, so wie das p der Parameter war, den ich brauche, um meine geometrische Verteilung zu definieren. Ja, weil ich dann über das P habe ich auch die Verteilung, dass das Ereignis nicht eintritt, ist 1 minus P. Das heißt, ich brauche nur diesen einen Parameter, um beide Ereignisse greifen zu können. Und hier habe ich sozusagen als Parameter dieses Lambda drin stecken. Und in dem Warten auf dem Bus hat das Lambda auch eine konkrete Bedeutung, das ist nämlich die Ankunftsrate. An dem Wort Rate steckt ja immer dran, drin, dass das irgendwie pro ist. Also hier ist es pro Zeit. Anfangsrate von Bussen pro Zeit. Okay, ich lasse Sie das mal so ein bisschen verdauen und auch mal überlegen, wie diese Exponentialfunktion vielleicht auch aussieht und mache mir ein bisschen Platz auf der Tafel. Wieder den ganz großen Büscher, der ist voll cool. Kann auch erwarten, dass auch diese Ankunftsrate wieder was dafür, damit zu tun haben wird, dass wir, wenn wir 4 Busse pro Stunde haben, dass wir dann quasi alle 15 Minuten im Schnitt, also dass sozusagen diese Erwartungswerte der zwei Verteilungen was miteinander zu tun haben. Sonst könnte ich das ja auch nicht so ineinander übertragen. Okay. Ich gehe selber gerne auf Konzerte, also auf so Popkonzerte. Und es ist immer wieder witzig, sich anzugucken, wenn die ihre Instrumente nachstimmen müssen, was sie dann so machen. Ganz viele versuchen dann so wie ich immer irgendwelche Geschichten zu erzählen und dann merkt man immer, wie das dann auch nicht so gut klappt, sich darauf zu konzentrieren, dass jetzt die Saiten alle stimmen und noch die Geschichte gescheit zu erzählen. Jetzt habe ich gerade gedacht, beim Tafelputzen solche Geschichten zu erzählen, ist so ein bisschen ähnlich. Aber was richtig cool kommt, ist, wenn die dann in ihrer Loopstation so irgendeinen so Sound drin haben, den stoßen sie dann einfach an. Das steckt irgendwie so diese Stille zu, die betretene Stille, die sonst entsteht, wie jetzt eben auch. Und man kann dann ganz in Ruhe sich nur aufs Stimmen konzentrieren. Gut. Ich hatte ja gesagt, ich möchte gerne zurückkommen darauf, wo eigentlich diese paradoxe Situation herkommt, dass eventuell die Wartezeit sich so verdoppelt. Und das kann man sich überlegen, zum Beispiel, wenn man mal schaut, dass man so ein Beobachter von außen ist, also wie die Oma, die wir vorhin schon mal gefragt haben, wann der letzte Bus gekommen ist. Ja, da kann sich anschauen, dass mal hier verläuft die Zeit. Und hier möchte ich gerne abtragen, wie die Wartezeit immer ansteigt. Und was ich jetzt brauche, das ist jetzt einfach mal exemplarisch, ist einfach hier ist ein Bus gekommen, hier ist ein Bus gekommen, dann ist hier nochmal einer gekommen und machen wir nochmal ein kleineres Intervall, hier ist einer gekommen. So, wenn ich jetzt hier ankomme, dann muss ich genau noch so lange warten, bis ich hier an diesem Strich auf meiner Linie bin. Wenn ich hier ankomme, muss ich so lange warten. Wenn ich hier ankomme, muss ich das ganze Intervall lang warten. Das heißt, ich kann das eintragen, indem ich im Prinzip genau diese Entfernung hier bis zu dem, ich nenne das mal T1, T2, T3, T4, muss diese Länge T1 hier abtragen und dann kann ich das hier so als linear fallende Funktion eintragen, meine Wartezeit. Ich habe es gerade ein bisschen übertrieben an der Tafel, aber Sie wissen, was ich meine. Das ist hier ein bisschen mehr als das geworden. Analog ist es hier genauso, auch wenn ich das natürlich in dem Moment nicht weiß, aber wenn ich die Daten vorliegen habe, kann ich das zurückschließen. Hier muss ich so lange warten und hier muss ich so lange warten. Das ist eine richtig schöne Sägezahnkurve mit lauter 45 Grad Winkeln. So, das ist also jetzt, vielleicht mache ich das mal bunt, weil ich schon so viele schöne Farben habe. Also ich habe jetzt hier eine Funktion, die ist immer stückweise linear, dann springt sie in dem Moment, wo der Bus gerade abfährt, wieder auf die maximale Restwartezeit, dann fällt sie linear, bis der Bus kommt und dann springt sie wieder. Und das ist im Prinzip die Funktion, die Restwartezeit ist. Oder man kann es auch Wartezeit nennen, aber ich nenne es jetzt einfach mal Restwartezeit, weil das ist für den, also ich kann das jetzt für jeden Punkt auswerten hier. Ich gehe einfach zum Zeitpunkt T hin und gucke hier auf meiner Funktion nach und da sehe ich, wie lange ich noch warten muss. Und ich will die Restwartezeit mal abkürzen mit RZ. Ist zwar ein bisschen blöd, wenn man zwei Buchstaben hat in der Formel, aber wir kriegen das heute so hin. Da erinnern wir uns nämlich immer dran, was das ist mit dem RZ. Und was ich jetzt gerne wissen möchte, ist, wie ist jetzt eigentlich diese durchschnittliche Restwartezeit? Und das ist gar nicht so schwer auszurechnen, weil wir ja, was wir eigentlich machen müssten, ist sozusagen für jeden Zeitpunkt t immer diese Zahl hier merken und die alle summieren und dann durch die Länge teilen. Dann haben wir die durchschnittliche Wartezeit. Dadurch, dass das jetzt kontinuierlich hier gemalt ist, können wir das nicht ganz so machen. Aber im Prinzip ist es klar, dadurch, dass es hier so eine einfache Funktion ist, dass wir im Endeffekt ausrechnen müssen, diese Flächen unter den Dreiecken. Ja, wenn ich die Flächen unter den Dreiecken habe, habe ich genau so gewichtet die Restwartezeit aufgetragen. Und zum Glück ist so eine Dreiecksfläche besonders einfach zu berechnen, weil wir auch noch einen rechten Winkel hier drin haben. Und ich habe auch noch die beiden Seiten sind gleich lang. Die sind nämlich immer gerade so lang wie dieses Wartezeitintervall. Das heißt, wenn ich das jetzt ausrechnen will, ich schreibe das mal als Restwartezeit mit so einem Strich oben drüber, weil das ganz häufig für solche Mittelwerte benutzt wird, muss ich also ausrechnen, Ti zum Quadrat, davon die Hälfte, weil es ja nur ein Dreieck ist und nicht das ganze Quadrat. Und über die muss ich jetzt summieren, von i gleich 1 bis, wo ich aufhören will. Hier wäre es jetzt bis 4. So, und da habe ich jetzt erstmal alle Wartezeiten und dann muss ich das noch normieren. Muss also noch durch die insgesamte Länge teilen. Also, das ist jetzt ein bisschen blöd, weil hier der Teilungsstrich ein bisschen zu niedrig ist. Vielleicht schreibe ich das jetzt mal einmal so, bevor ich das dann wieder als eine richtige Formel schreibe. Also hier muss ich jetzt ausrechnen, die Länge t1 plus t2 plus t3 plus t4. Ja, dann habe ich einmal diese Wartezeiten hier alle aufsummiert und habe die wieder bezogen auf die Länge von dem ganzen Intervall, in dem ich diese Stichprobe erhoben habe. So, ich schreibe das jetzt nochmal ein bisschen schöner, wobei Sie im Prinzip selbst entscheiden können, was Sie davon schöner finden. Also allgemein ist die Formel, ich habe mich jetzt bis 4 auf mein Bild bezogen, aber allgemein kann ich halt die Summe ausrechnen über diese Quadrate der t's und muss das teilen durch die Summe über die t's. Ja. Und hier oben bezieht sich halt diese mittlere Wartezeit jetzt ganz genau auf unser Beispiel, wo es halt 4 waren und hier unten ist das mehr so allgemein. Und ich habe jetzt hier an diese Summen gar nicht dran geschrieben, wie lang die gehen, weil das dann davon abhängt, worüber ich das ausrechnen will. Was jetzt eigentlich ziemlich cool wäre, wenn ich das richtig wissenschaftlich machen will, dann sollte ich das natürlich über alle möglichen Realisierungen machen, also sozusagen so bis unendlich gehen. Oder in meinem Prozess eben nicht mehr Mittelwerte angucken, sondern den Erwartungswert. Und hier oben führt das eben, also das ist 1/2, ziehe ich mal raus. Hier oben führt das genau auf den Erwartungswert von den Quadraten. Und hier unten führt das genau auf den Erwartungswert für den Prozess in T. Ja. Wenn ich das jetzt ein bisschen ausdrücken will, würde ich halt sagen, hier geht meine Summe bis n und dann lasse ich n gegen unendlich gehen und in diesem Übergang führt halt diese Formel genau auf die für den Erwartungswert und hier unten auf den Erwartungswert von t. Das ist jetzt einerseits zwar eine schöne Formel, aber andererseits kann man an der Formel noch nicht so richtig viel sehen, weil natürlich niemand weiß, wie, also das ist okay hier, ne? Den Erwartungswert von unserer Exponentialverteilung, da gehen wir davon aus, den kriegen wir hin, wird irgendwas damit zu tun haben. Aber was ist jetzt dieser Erwartungswert von der Funktion zum Quadrat? So, vielleicht formuliere ich das hier nochmal, damit wir nicht den Überblick verlieren von den Umformungen an der Tafel. Also was ist jetzt der Erwartungswert von t Quadrat? Und das ist tatsächlich auch eine Frage, die für die alle stochastischen Modelle so eine, nach dem Erwartungswert gleich die nächste Frage ist, aus verschiedenen Gründen. Das eine ist, man kann sich ja auf den Standpunkt stellen, wenn ich so einen Prozess möglichst gut beschreiben will, dann ist eine allererste Approximation, was passiert so im Mittelwert, also was der Erwartungswert im Prinzip ausmacht, so diese 15 Minuten Wartezeit. Da ist uns schon allen klar, das ist jetzt nicht extrem spezifisch, aber es ist zumindest meine erste Information. Jetzt brauche ich aber eigentlich für meinen Prozess noch, wie weit kann das eigentlich davon abweichen, typischerweise. Das kann natürlich im Einzelfall total extrem abweichen, das hat die Statistik so an sich, aber womit muss ich rechnen als normal? Und das ist verknüpft mit der Frage nach dem Erwartungswert von dem t-Quadrat. Und tatsächlich ist es auch so ein bisschen so, dass man dann, wenn man noch mehr wissen will, muss man sich den Erwartungswert angucken von dem t hoch 3 und noch mehr von dem t hoch 4. Man stellt sich halt vor, dass man jeden Prozess dann ganz genau beschreiben könnte, wenn man hier bis unendlich gehen könnte, was natürlich niemand macht. Ganz, ganz häufig reicht uns der Mittelwert und wie weit man vom Mittelwert abweichen kann. Und das Maß, was sich dann aus diesem Erwartungswert von t Quadrat bestimmt, ist zum einen die Standardabweichung und zum anderen der Variationskoeffizient, die beide im Prinzip ein Maß sind dafür, wie man streuen kann. Die sind nur ein bisschen anders gewichtet. Und ich werde das mal an die Tafel bringen. Also wenn ich mir angucke, den Unterschied zwischen dem Erwartungswert von dem t-Quadrat-Prozess und dem Erwartungswert von meinem originalen Prozess, also mit t als Variable. Jetzt muss ich das aber so machen, dass ich die auch vergleichen kann. Deswegen muss ich das hier außen noch quadrieren, ja, damit ich dieselbe Größenordnung habe. Ne? Hier habe ich Zeiten zum Quadrat. Davon der Erwartungswert ist wieder ist eine Zeit zum Quadrat. Der Erwartungswert von der Zeit ist eine Zeit. Das heißt, die muss ich nochmal quadrieren, damit das dieselbe Größenordnung ist. Das heißt, ich gucke mir diese Differenz an. Und diese Differenz nenne ich jetzt Sigma Quadrat. Und Sie schreiben sich bitte das Sigma so, dass Sie es anschließend wiederlesen können. Mein Sigma sieht so aus. Und was ich in Wirklichkeit gerne machen möchte, ist, dass ich wieder eine Zeit kriege. Das heißt, ich würde hier die Wurzel draus ziehen, um das Sigma zu definieren. Jetzt haben wir aber das e von t Quadrat. Das heißt, das ist eigentlich der Term, den wir brauchen. Deswegen schreibe ich hier mal das Quadrat dran. So. Was jetzt also das ist einerseits schon ganz hilfreich. Andererseits ist an dieser Größe, die als Standardabweichung heißt, nicht so schön, dass die natürlich ganz krass davon abhängt, in welcher Größenordnung diese Erwartungswerte überhaupt sind. Das heißt, wenn man das absolut vergleichen wollen würde, so wie groß streut das jetzt, zwei verschiedene Prozesse, wo der eine vielleicht einen Erwartungswert von 0,1 hat und der andere hat einen Erwartungswert von 1 Million, dann müsste man das vielleicht mal noch ein bisschen normieren auf den Erwartungswert. Deswegen gibt es noch eine zweite Größe, die heißt dann Rho. Und die ist einfach diese Standardabweichung gegen den Erwartungswert gemittelt, damit man sozusagen dann auf ein Level kommt, wenn man verschiedene Prozesse miteinander vergleichen will. Okay, jetzt habe ich das zwar die ganze Zeit gesagt, aber es wäre vielleicht ganz gut, wenn es auch noch an der Tafel steht. Also das Sigma heißt dann Standardabweichung. Und das Rho ist der Variationskoeffizient. Und so. Und wenn ich das jetzt benutze, dann kann ich hier das e von t Quadrat ersetzen durch Sigma Quadrat plus e Quadrat von t. Sigma Quadrat plus e Quadrat, also der Erwartungswert von t zum Quadrat geteilt durch den Erwartungswert von t. So, und das hilft uns jetzt auch noch nicht so gut, richtig zu sehen, was hier passiert. Wenn ich jetzt aber das Sigma umschreibe in Bezug auf Rho, vielleicht sollte ich das hier mal erstmal formelmäßig tun. Sigma ist dann gerade Rho mal Erwartungswert von t. Und hier oben habe ich Sigma Quadrat. Dann kommt hier raus 1/2 Rho Quadrat mal e Quadrat plus e Quadrat. Ja, das habe ich hier einfach abgeschrieben und das habe ich hier ersetzt nach der Formel hier unten. Und dann teile ich das noch durch e. Kann ich jetzt natürlich ein bisschen was ausklammern und auch teilen. Komme ich also auf 1/2 1 plus Rho Quadrat mal e. Und das ist jetzt eigentlich die wichtige Formel. Deswegen hebe ich die jetzt nochmal farblich hervor, zumal ich durch diese ganzen Nebenrechnungen auch ein bisschen den Faden verloren habe. Also ich wollte ausrechnen, was ist eigentlich mein Erwartungswert für diese mittlere Wartezeit. Und ich kriege raus, das ist der Erwartungswert meiner Verteilung. Und der wird multipliziert mit einem, also die Hälfte davon. Das ist im Prinzip genau diese 7,5 Minuten, an die wir gewöhnt sind. Die wird halt multipliziert mit 1 plus Rho Quadrat. Und wenn das Rho 0 ist, wenn es also keine Variationen gibt im Prozess. Also für die Busse umgesetzt heißt das, die sind alle ganz pünktlich und halten sich an den Fahrplan. Dann ist die erwartete Wartezeit tatsächlich genau die Hälfte von diesen 15 Minuten. Und immer wenn ich eine Abweichung zulasse, wenn also die Standardabweichung nicht null ist und damit auch der Variationskoeffizient nicht null ist, dann erhöht sich die erwartete Wartezeit. Und tatsächlich ist es so, dass ich für, vielleicht schreibe ich das mal auf, also daraus folgt, die Streuung im Prozess sorgt für die Länge der Wartezeit oder für die Länge der Wartezeit. Das ist erstmal diese grundlegende Erkenntnis, die man mitnehmen kann. Das heißt, dieses ist auch schon eine erste Antwort auf unser Paradoxon. Das heißt, wenn das jetzt hier sogar auf eine halbe Stunde angestiegen ist, dann liegt das daran, dass wahrscheinlich in unserem geometrischen Verteilungsprozess oder auch in dem exponentiellen Verteilungsprozess diese Streuung hier so groß ist. Und tatsächlich ist die Streuung gerade 1. Also vielleicht schreibe ich das mal auf. Und zwar ist es einfacher nachzuschlagen für die Exponentialverteilung. Also für die Exponentialverteilung ist Rho gerade 1. So, und damit ist das ja 1 plus 1 auf 2, komme ich auf eine Restwartezeit im Schnitt von 15 Minuten. Und wenn ich das in beide Richtungen habe, komme ich halt auf die 30 Minuten. So, durchschnittliche Restwartezeit ist dann 1 plus 1 mal der Erwartungswert von t. Und das sind dann insgesamt, das 1,5 habe ich gerade noch vergessen, sind wir bei 15 Minuten. In Wirklichkeit ist es natürlich so, dass das ist jetzt eine allgemeingültige Formel für jedes, was exponentiell verteilt ist, und dieses Ergebnis ist wieder nur für unsere 4 Busse. Aber ich könnte das jetzt leicht umrechnen, wenn ich sage, das kommen halt 6 Busse pro Stunde an, dann sind es halt ungefähr alle 10 Minuten Bus und dann kommt halt hier raus, dass der Erwartungswert halt 10 Minuten ist und das sind 10 Minuten hier. Ich hoffe, Sie verteilen mir das, dass Sie mir das verzeihen, dass ich immer so zwischen der allgemeinen Theorie und unserem Beispiel so ein bisschen hin und her springe. Aber ich denke, das Beispiel hilft dann immer zu verstehen, was eigentlich die Idee hinter der allgemeinen Theorie ist. So, was wir jetzt geschafft haben in diesen vielen Schritten ist, dass wir eigentlich sogar 2 Modelle haben, wie wir das Ankommen von Leuten in so einem einfachen Wartemodell modellieren können, nämlich entweder diskret mit der geometrischen Verteilung oder exponentiell verteilt. Und wir müssten dann sozusagen für einen konkreten Prozess einfach nur ein bisschen mitzählen, um dann den entsprechenden Parameter schätzen zu können, dass wir den wissen und dann eingeben können. Dann haben wir ja in dem Prozess noch einen zweiten Teil, nämlich die Bedienung am Schalter. Da kann man sich aber oft, also habe ich ja vorhin so ein bisschen abgebügelt, da kann man mit Durchschnittswerten arbeiten, müssen wir jetzt aber eigentlich gar nicht, weil wir können jetzt das, was am Schalter passiert, eigentlich so ähnlich modellieren. Also die Bedienungszeit lässt sich analog modellieren und man braucht dann im Prinzip nur den Parameter, der jetzt bei uns das Lambda gewesen ist, diese Ankunftsrate von Leuten oder Ankunftsrate von Bussen. Da braucht man jetzt so eine Bedienrate. Bedienrate, und die heißt klassisch immer μ für diese Theorie. Weil μ ist der kleine Bruder von Lambda. Und diese zwei Raten, also das Lambda als Ankunftsrate und das μ als Bedienrate, die sagen dann eigentlich schon, wie intensiv der Prozess ist. Und man nennt das auch Verkehrsintensität, da sind wir wieder mal beim Verkehr. ist nämlich genau das Verhältnis zwischen Verkehrsintensität, zwischen μ und Lambda. Und zwar schaue ich mir an, mit dieser Rate kommen Leute in mein System rein und werden mit der Rate μ abgefertigt. Und wenn ich nur einen Schalter habe, ist das genau die Auslastung von meinem System. Also das entspricht der Auslastung des Wartesystems, falls es nur einen Schalter gibt. Wenn ich mehr Schalter habe, wird es ein bisschen komplexer, weil dann mehr Variabilität liegt. So, ich mache einfach mal hier so einen Pfeil hin, weil das sagt sozusagen, das ist der erste Schritt, das ist der zweite Schritt. Und das hilft einfach, sich ein bisschen zu überlegen, was diese Verkehrsintensität dann sein soll, nämlich das Verhältnis von der Ankunftsrate zur Bedienrate. Wenn man sich das jetzt ein bisschen genauer angucken will, wie sozusagen diese Verkehrsintensität sich auswirken kann, dann würde man vielleicht so im Kopf so ein Modell haben von, welche Zustände kann eigentlich mein Wartesystem haben. Der erste Zustand wäre, ich habe überhaupt keine Person in meinem Wartesystem. Also es geht immer um die Leute, die warten, nicht um die, die am Schalter sitzen. Das kann übergehen dazu, dass eine Person im System ist, in dem die entsprechende Ankunftsrate Lambda dafür sorgt, dass die Verteilung mehr im Mittel jetzt einen ins System einspeist. Dann kann man von diesem einen übergehen zu zweien, wieder mit der Hilfe von Lambda und so weiter. Also ich male es mal noch bis vier an die Tafel, weil die Idee ist natürlich immer dieselbe. Und Sie sehen schon, das ist wieder so eine Überlegung, die man dann am liebsten am Ende irgendwie einen Computer machen lassen will, weil es einfach, aber langweilig ist. Und ich habe also jetzt hier aufgeschrieben, die Zustände mit x Personen oder k Personen. K Personen klingt eher, als ob es eine ganze Zahl ist, als bei x im System. Und wenn Sie sich das angucken, wenn keiner da ist, wartet auch keiner. Wenn einer kommt, dann kann der direkt an den Schalter gehen. Da passt es noch niemand. Aber bei zweien könnte man damit rechnen, dass dann einer erstmal warten muss, wenn es nur ein Schalter ist. Also hier wäre sozusagen die Linie, dass tatsächlich Leute warten müssen. Und natürlich würde man dann auch für so ein echtes System angeben müssen, wie viele Sachen da überhaupt warten können. Also gerade wenn es so um Kapazitäten von irgendwelchen Knoten im Internet geht oder auch beim Durchrouten von irgendwelchen Telefonanrufen, was ja heute meistens sogar dasselbe ist, weil es alles übers Internet geht, gibt es natürlich nur klare Kapazitätsgrenzen dafür, was an Wartevolumen zur Verfügung gestellt wird. Wenn danach noch was kommt, dann fällt das halt einfach hinten runter, kann in dem System nicht bedient werden. Das wäre dann was, was jetzt hier noch nicht berücksichtigt ist, aber wo man dann vielleicht einfach sagen müsste, das endet halt mit M. Das ist einfach volle Kapazität fürs Warten. Man sozusagen hier vorne die raus. Und dann ist halt einfach Schluss. Oder man kann auch sagen, vielleicht habe ich gar nicht so eine Kapazitätsgrenze und kann das noch weitergehen lassen. Das kommt einfach ein bisschen auf die Anwendung an. So, das ist jetzt erstmal, wie die Leute ankommen. Aber die Leute werden natürlich auch bedient. Und immer wenn einer bedient wird, also wenn so eine die Bedienrate zugeschlagen hat, dann niedrigt sich wieder die Summe um 1. Ja, da fragt man sich erstmal, was das Bild eigentlich wirklich helfen soll. Das hilft eigentlich nur, um Ordnung im Kopf zu machen. Das zugehörige Modell, was ziemlich gut passt, ist das Modell der Markov-Kette. Das schreibe ich jetzt einfach mal an die Tafel. Markov-Kette, weil das ist im Prinzip, ich habe hier einen bestimmten Zustand, in dem kann ich in den Nachbarzustand übergehen. Entweder, indem ich halt bedient werde, das ist sozusagen mit dieser Wahrscheinlichkeit der Bedienrate gekoppelt, oder indem noch Leute dazukommen, was mit der Ankunftsrate gekoppelt ist. Und das kann man als Markov-Kette modellieren. Und man kann sich die Markov-Kette vorstellen wie eine Irrfahrt auf einem Graphen. Ja, also unser Graph hat hier diese Knoten, mit den Anzahlen in der Mitte als Zustände und man kann halt immer von einem Zustand zum Nachbarzustand kommen. Das wäre hier der Graph, auf dem ich die Irrfahrt mache. Irrfahrt heißt in dem Zusammenhang nur, dass ich nicht zielgerichtet irgendwie von einem Anfang zu einem Ende gehe unbedingt, sondern dass ich sozusagen aufgrund bestimmter Umstände in meinem Knoten auch probabilistisch gesteuert, also mit bestimmten Wahrscheinlichkeiten behaftet, einfach zu dem nächsten Zustand übergehe. Und der nächste kann der dahinter oder der davor sein. Fragen, die man dann an dieses Modell hätte, wären immer noch dieselben. Also was ist zum Beispiel eine durchschnittliche Warteschlangenlänge? Jetzt fangen wir an, schöne deutsche Wörter zu produzieren. Warteschlangenlänge. Und damit im Zusammenhang stehen die Verweilzeit im System, im Schnitt. Das sind dann wieder auch interessantere Fragen. Also ich meine, einerseits kann man natürlich sagen, ich habe jetzt vielleicht Mittagspause, will schnell mal bei der Post reingehen, guck mir an, wie viele Leute stehen da Schlange und schätze ab, schaffe ich das oder schaffe ich das nicht. Ja, das wäre dann auch so eine Frage, wie was schätze ich ein, wie die Verweilzeit im System ist jetzt gerade. Andererseits ist es auch so, wenn ich dann mein System dafür auslegen will, dass ich möglichst den Anforderungen gewachsen bin, also genug Knoten zur Verfügung stelle oder genug Schalter, dann muss ich solche Fragen auch beantworten können. Genau, und es gibt einen in der Wartezeittheorie relativ bekannten Satz, ist der Satz von Little, der eine verblüffend einfache Aussage macht, nämlich, dass die Zahl der Personen in der Warteschlange, und das kann man dann entsprechend übertragen auf Datenpakete, Telefonanrufe, also das ist wieder Anzahlzeichen, dieses Hash hier, Anzahl der Personen in der Warteschlange, lässt sich berechnen als Lambda, das ist also unsere Ankunftsrate, auf die Wartezeit drauf multipliziert. Das heißt, anders ausgedrückt, wenn ich die Zahl der Personen in der Warteschlange durch Lambda teile, dann komme ich auf die Wartezeit, die ich veranschlagen muss, was auch einigermaßen vernünftig ist, weil das 1 durch Lambda ist ja gerade die Zahl zwischen zwei Ankünften, ja, weil Lambda ist die Ankunftsrate, damit ist 1 durch Lambda ungefähr die Zeit zwischen zwei verschiedenen Ankünften und das wirkt sozusagen in das System rein. Das Erstaunliche von dem Satz von Little ist eigentlich mehr, dass dieses Pi mal Daumen ist ja wirklich so eine ganz grobe Annahme, das entspricht so auf dem Niveau des Erwartungswertes, also wir gucken wirklich nur die Mittelwerte an, tatsächlich in relativ komplexen Systemen immer noch richtig ist. Und Sie können auch Apps auf Ihr Handy laden, wo Sie die Informationen zur Länge der Warteschlange eingeben können und dann rechnet Ihnen das eine zu erwartende Wartezeit aus. So, damit ist die Zeit um und das, was ich Ihnen gerne zeigen wollte zu den stochastischen Modellen, ich denke, wir haben ein ganz gutes Geschmack dafür bekommen, was da alles möglich ist. Ich würde dann nächste Woche gerne Verfahren vorstellen, wie man dann doch eine zielgerichtete Routenfahrt machen kann. Also nicht der Irrfahrt folgen, die ich hier für die Markov-Ketten vorgestellt habe, sondern zielgerichtet von A nach B auf dem kürzesten Weg. Vielen Dank für die Antworten und die Aufmerksamkeit.